Direkt aus Europa auf Deutsch Nummer 302.
WDR 3. Lebenszeichen.
Über den Unsinn, Zeit zu sparen.
Wir haben Angst, sie zu verlieren oder zu verschwenden. Wir möchten sie wie Geldscheine sparen und nutzbringend anlegen. Zeit ist Geld, sagen viele, und Zeit ist sogar mehr wert als Geld.
Zeit ist das meistgebrauchte Substantiv in der deutschen Sprache.
Wem gehört die Zeit?
Bis die Uhr erfunden wurde, hat die Zeit immer Gott gehört. Deshalb wurde auch nie über Zeit geredet.
Der Wirtschaftspädagoge und Professor an der Hochschule in München, Karl-Heinz Geißler, hat viel Zeit seines Lebens mit dem Nachdenken über die Zeit verbracht und etliches dazu veröffentlicht.
Deshalb durften keine Zinsen genommen werden. Es gab ja bis Ende des Mittelalters das Zinsverbot, was es bei den Muslimen immer noch gibt. Das heißt, die Zeit gehört Gott, da kann man keinen Handel damit treiben und Gott bestimmt die Zeit.
Die Jahrtausendwende, die wir vor 4 bis 5 Jahren rund um den Erdball gefeiert haben, war die erste Jahrtausendfeier in der Geschichte der Menschheit. Denn Daten, zählbare Tage, Jahre oder gar Jahrhunderte waren den Menschen des Mittelalters fremd. Was zählte, waren Ereignisse.
Deshalb finden Sie in Chroniken Ereignisse vermerkt. Also er ist geboren in dem Jahr, nachdem die große Überschwemmung war. Das wurde vermerkt als Merkmal der Geburt. Wobei man dazu sagen muss, die Geburt war im katholischen Ritus, und damals gab es ja nur den katholischen Ritus, überhaupt kein besonderes Ereignis. Die Taufe war das Ereignis. Deshalb hat man damals auch keine Geburtstage gefeiert. Das ist eine protestantische Erfindung, der Geburtstag. Die Katholiken haben immer Namenstage gefeiert. Das heißt, die Katholiken haben immer auf die Ewigkeit hingezielt, denn der Heilige ist ja tot und repräsentiert die Ewigkeit und nicht auf das Irdische, während die Protestanten auf das Irdische hingezielt haben und dem Tag ein Datum gegeben haben, um den Geburtstag zu feiern.
Mit Beginn der Neuzeit, im Zuge der Renaissance und der Reformation, veränderte sich allmählich in den Augen der Menschen das, was Zeit ist. Naturzeit bedeutet das Sich-Orientieren an etwas Sichtbarem. Nacht und Helligkeit, Wärme und Kälte, Neu- und Vollmond.
Manche Zeitordnungsmittel kommen aus der Natur, zum Beispiel das Jahr, ganz klar, der Monat und der Tag. Das sind die Ordnungen, die die Natur uns zur Verfügung stellt, also der Kosmos quasi. Andere Ordnungen schaffen wir selber. Zum Beispiel die Woche kommt in der Natur nicht vor. Die Woche ist eine soziale Erfindung, die bei den Chaldäern, also den Babyloniern, zum ersten Mal auftauchte. Und dieser soziale Rhythmus diente auch dem Kult, also der Kultur und nicht zum Beispiel der Natur. Das heißt, die Woche ist eine zivilisatorische Erfindung.
Man vertut auch viel Zeit mit so unnützen Sachen, um was zu vermeiden.
Christa Zafelberg ist Marktforscherin.
Ich bin ein absoluter Fan von Badezimmer reinigen, Katzenklo sauber machen, erneuern, die Küche reinigen, Wände tapezieren, immer dann, wenn ich gerade eine Arbeit machen muss. Das sind ja alles Strategien, um bestimmte Sachen nicht zu machen. Und in diesen Strategien steckt aber, dass man eigentlich Zeit völlig außer Kraft setzt, weil wenn man sich konfrontieren würde mit dem, dass man dann seine Zeit verliert, weil damit würde ich mich ja gerade nicht konfrontieren. Dann gibt es so Rituale, ich setze mich an die Arbeit. Ich sage, ich setze mich heute an die Arbeit. Dann fällt mir plötzlich irgendwas ein und denke, das mache ich noch schnell vorher. Dann muss ich noch schnell einkaufen, dann muss ich noch schnell mit jemandem telefonieren, dann muss ich plötzlich meine ungeliebten Briefe erledigen, die Bürokram lieber erledigen als diese Arbeit. Dann macht man erst die ungeliebte Arbeit und ist man ganz stolz, weil das ist, dann macht man so einen Handel mit sich. Ich weiß nicht, was Zeitsparen ist. Ich habe 1000 von diesen Büchern gelesen, die sagen, wie man Zeit spart. Ich kann damit eigentlich nicht wirklich was anfangen. Ich habe noch nie Zeit gespart.
Es geht nicht darum, mehr Zeit zu haben, sondern weniger zu tun. Das ist das Prinzip. Deshalb kann man auch nicht Zeit sparen, sondern man muss einfach weniger tun. Dann hat man mehr Zeit. Je mehr wir tun, umso weniger kommen wir zu uns selber. Wir nähern uns zurzeit oder haben den schon überschritten, einem kritischen Punkt. Und zwar dem Sachverhalt, dass wir Zeit immer besser organisieren wollen, um noch mehr Zeit zu sparen. Aber das Organisieren von Zeit kostet so viel Zeit, dass wir im Endeffekt keine Zeit damit sparen, sondern im Gegensatz eher mehr Zeit damit verlieren. Und es gibt viele Situationen, wo man sagen könnte, wenn wir nicht so viel Zeit sparen wollten, hätten wir mehr Zeit. Der Computer ist die Zeitsparmaschine, die am meisten Zeit braucht, ganz klar.
Wer hätte nicht schon verzweifelte Stunden auf der Festplatte nach einem gerade verfassten und getippten Gedanken gefahndet, der urplötzlich und völlig überraschend vor den Augen auf dem Bildschirm verschwand, ohne dass man ihn dazu aufgefordert hätte? Abstürzende Speicher, unbotmäßige Drucker, die auch unter gutem Zureden und mehrfachem Hoch- und Runterfahren das Gewünschte nicht hergeben wollen. Alles bekannt und in den allgemeinen Erfahrungsschatz des modernen, zeitsparen wollenden Individuums eingegangen.
Das Internet ist auch eine Zeitfressmaschine und nicht eine Zeitsparmaschine.
Man hat immer das Gefühl, eigentlich müsste ich meine Zeit für was anderes verbringen. Aber das stimmt gar nicht, weil man verbringt sie mit dem man sie verbringt. Das heißt, man verbringt die Zeit auch mit Fernsehen oder mit Nixtun oder mit sich langweilen.
Doch kommt die Marktforscherin auch immer wieder in große Zeitbedrängnis.
Ich kenne dieses Gefühl, wenn man einfach zu viel zu tun hat. Man nimmt zu viele Sachen gleichzeitig an und schafft es nicht. Aber ich habe mir überlegt, es bleibt ein bisschen was damit zu tun, dass man nicht allen Dingen wirklich die Zeit dann auch einräumen mag, die sie denn brauchen. Wenn ich in Zeitbedrängnis komme, dann habe ich ein paar Termine, die ich mag, und dann habe ich ein paar Termine, die ich nicht mag. Regelmäßig bei den Terminen, die ich nicht mag, dafür kalkuliere ich, obwohl ich dafür die meiste Zeit brauche, immer zu wenig Zeit ein. Das heißt, das schiebe ich nach hinten, immer. Das ist habituell schon geworden. Ich schiebe das nach hinten und diesmal mache ich das in kürzerer Zeit. Und dann setze ich mich dran und sehe genau, ich habe die Zeit vorher nicht genutzt. Ich hätte längere Zeit dafür gebraucht. Das bringt mich dann zu Nachtschichten.
Das Gefühl eines Defizits stellt sich dann ein, wenn ich von der Anzahl der Möglichkeiten erdrückt werde und keine bewusste Entscheidung treffe. Das heißt, mich an dem orientiere, was ich nicht habe machen können. In unserer Gesellschaft ist der Druck, alle Möglichkeiten nicht nur zu haben, sondern auch permanent wahrzunehmen, schier unerträglich geworden. Wir laufen ständig den ungenutzten, verpassten Chancen hinterher, statt den Augenblick zu genießen.
Je mehr Möglichkeiten ich in dieser Welt habe, umso mehr muss ich auf Möglichkeiten verzichten. Und das macht unzufrieden, wenn ich diesen Verzicht bedauere und nicht einfach sagen, so ist die Welt. Ich muss auf 99% meiner Möglichkeiten verzichten und suche mir jetzt die schönsten raus. Und wenn ich die bekomme, dann bin ich zufrieden. Und nicht permanent dorthin schaue, was ich nicht erlebe, wo ich nicht bin, was ich nicht gelernt habe, was ich nicht gearbeitet habe, was ich nicht an Geld habe, sondern das, was ich bereits habe. Das ist immer die Frage, ob ich quasi auf diese Welt mit einem Defizitgefühl zugehe oder sage, die Welt bietet mir was. Den Rest schaue ich mir erst gar nicht an. Freiheit ist, verzichten zu können, ohne darunter zu leiden und nicht mehr zu machen. Wer der Meinung ist, dass Freiheit darin besteht, mehr zu machen, ist letztlich in einem Hamsterrad gefangen und wird immer schneller strampeln müssen, um das zu machen, was er Freiheit nennt. Das Muster von Aktivität und Ruhe ist gestört. Das heißt, wenn wir etwas beschleunigen, verlangsamen wir nicht etwas, weil wir etwas beschleunigt haben, das könnte man ja, sondern wir beschleunigen quasi rund um die Uhr.
Beschleunigen, verlangsamen. Jeder Mensch hat seine eigene Zeit, die sich im Laufe des Lebens merkwürdigerweise verändert. Eine Zeitspanne, in der man viel erlebt hat, wirkt im Rückblick länger als eine, die ereignisärmer erscheint. Wie empfinden wir Zeit? Der ganz junge Mensch, das Kind, hat, wenn es auf die Welt kommt, kein Zeitgefühl, das an Uhrzeit gemessen werden kann. 6 Wochen Schulferien im Sommer bedeuten dem Kind etwas, auch wenn dieselben 6 Wochen einem 40-Jährigen kürzer vorkommen als dem Schulkind. Einem 80-Jährigen wiederum wird die gleiche Zeitspanne noch kürzer erscheinen. Wiederholungen erscheinen uns kürzer als Premieren. Ähnlich wie eine Distanz kürzer erscheint, wenn man eine Wegstrecke gut kennt. Der junge Mensch erlebt alles zum ersten Mal. Der alte Mensch erinnert sich und erlebt meist Wiederholungen.
Was weiter zurückliegt, kommt einem als langsam, als sehr viel vor. Das liegt daran, dass das damals neu war. Und je älter sie werden, umso mehr wiederholt sich Erfahrung. Sie lernen andauernd Dinge kennen, die sie schon kennen. Ältere Leute vergleichen auch ganz häufig. Und sie schließen an das, was sie erlebt haben. Und dadurch rast die Zeit natürlich, weil sie nicht mit neuen Inhalten voll ist. Die Zeit rast dann nicht, wenn plötzlich was ganz Interessantes Neues da ist. Dann rast sie im Moment, wo ich es erlebe, rast die Zeit. Das ist sehr komisch, weil sie in dem Moment rast, wenn es hochspannend ist. Und im Nachhinein, weil man sehr viel erlebt hat, bleibt einem das länger im Gedächtnis. Deshalb erscheint diese Zeit viel länger im Nachhinein gesehen, im Leben gesehen. Und im Alter erlebt man nicht mehr so wahnsinnig viel Neues und von daher rast die Zeit, weil sie inhaltsleerer geworden ist, schneller.
Vielleicht hat dieses unterschiedliche Zeitempfinden auch etwas mit der eigenen Lebenszeit und der Endlichkeit zu tun. Wer noch viel Zeit vor sich zu haben glaubt, braucht sich ihrer Kostbarkeit nicht bewusst zu sein, kann sie verschenken und großzügig verteilen. Erst in der Mitte des Lebens schaltet der Mensch den Zeithebel um. Obwohl der ältere Mensch ruhiger und langsamer geworden ist, rast die Zeit, in der er lebt, umso schneller dahin. Schon wieder Weihnachten? Das hatten wir doch gerade. Die Zeit, so scheint es, strebt unaufhörlich auf den Punkt hin, der die Lebenszeit schließlich aufheben wird. Das empfindet auch Christa Zafelberg, die nächstes Jahr 60 wird.
Als ich 20 war, hatte ich überhaupt kein Gefühl für Zeit. Da wusste ich überhaupt nicht, dass sie vergeht. Also ich persönlich hatte dann auch nicht so die Lebensplanung. Man lebte einfach und es gab überhaupt kein Thema von Zeit und Alter war überhaupt nicht existent. Also es war nicht zu spüren. Zeitvergehen war nicht zu spüren. Also man hatte endlos Zeit. Und das hat sich irgendwie jetzt innerhalb der letzten ein, zwei Jahre doch verändert. Weil plötzlich, mit 50 war das noch nicht so, aber mit diesem Gang auf die 60 wird plötzlich was anderes Thema, nämlich die Zeit, die ich vielleicht noch habe. Und das ist dann manchmal ein bisschen bedrängend und dann kommt zum ersten Mal so das Gefühl, vielleicht auch nicht mehr genug Lebenszeit zu haben für das, was man noch machen will, was man noch nachholen will und, und. Aber vor allen Dingen muss man plötzlich planen, was man wirklich noch will in seinem Leben, weil die Endlichkeit so nahe rückt, dass man sich wirklich überlegt, wie viele Bücher kann ich noch lesen.
Man kann mit der Zeit überhaupt nur versöhnt leben, wenn man sich mit dem Tod versöhnt. Das heißt, der Mensch ist ein zeitliches Wesen. Die Uhr ist kein zeitliches Wesen. Die tut so, als wenn es keinen Tod geben würde. Das ist sozusagen die Kränkung, dass die Zeit weitergeht, aber der Mensch nicht. Ich versuche die Zeit sozusagen zu kosten. Also ich genieße in manchen Situationen das Warten. Beim Warten auf einen Bus an der Bushaltestelle, 10 Minuten warten, da komme ich mit Leuten ins Gespräch. In einer Warteschlange kann man mit Leuten reden plötzlich und dann wird es einem nicht langweilig. Aber wenn ich stumpfsinnig warte und mich nur ärgere über verlorene Zeit, dann ist das eine unangenehme Zeit. Aber das ist eine Chance. Warten ist eine Chance. Und es ist, finde ich, ein Kulturverfall, wenn die meisten Leute heutzutage auf die Uhr schauen, während sie warten. Was bringt das? Das bringt gar nichts. Das bringt nur Aufregung, aber nichts. Also ich kann Warten inzwischen gut genießen. Ich genieße die Pausen zum Beispiel. Pausen finde ich etwas ganz Wichtiges, weil sie Abstand halten, weil sie mir die Möglichkeit geben, etwas abzuschließen und was Neues anzufangen. Sonst würde ich ja andauernd weitermachen. Und das Weitermachen finde ich unwahrscheinlich lästig, weil ich so merke, ich komme nicht mehr aus dem Hamsterrad heraus.
Nehmen wir öfter eine Auszeit, indem wir uns Zeit nehmen für uns. Denn solange wir leben, haben wir sie noch.
In unserer Reihe Lebenszeichen hörten Sie eine Sendung von Hannelore Hippe. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2004. Redaktion Eckhard Pohlmann. Diese Sendung wird heute um 22.35 Uhr auf WDR 5 wiederholt. Nach den Nachrichten folgt hier die geistliche Musik.
WDR 3 Nachrichten.
Es ist 9 Uhr. Am 9. Tag der Olympischen Spiele haben
Deutschlandradio Kultur. Forschung und Gesellschaft.
Von der Grundschule bis zum Abitur wird beispielsweise in Hamburg und in Mecklenburg-Vorpommern Philosophie als Ergänzung zum Fach Religion angeboten. Nicht als Ersatz für Religion, sondern als eigenes Schulfach. Sven Arnert fragte für Forschung und Gesellschaft, wie vermitteln Lehrerinnen und Lehrer philosophische Inhalte? Philosophieren mit Kindern kann eine ernstzunehmende Disziplin werden, die dazu beiträgt, mündige und kritisch denkende Mitmenschen auszubilden, sagen die Praktiker. Gern auch mal mit Hilfe eines Philosophenhuhns.
Ein Philosophenhuhn betrachtete einen Stein und sagte: Wer sagt mir, dass das ein Stein ist? Dann betrachtete es einen Baum und sagte: Wer sagt mir, dass das ein Baum ist? Ich sage es dir, antwortete ein x-beliebiges Huhn. Das Philosophenhuhn betrachtete es mitleidig und fragte: Wer bist du, dass du dir anmaßt, eine Antwort auf meine Frage zu geben? Das x-beliebige Huhn schaute es bekümmert an und antwortete: Ich bin ein Huhn. Und das andere: Wer sagt mir, dass du ein Huhn bist? Nach kurzer Zeit war das Philosophenhuhn sehr einsam.
Das Philosophenhuhn von Luigi Malerba.
Also ich glaube, das kann man nur annehmen, das kann man nicht wissen, sondern das kann man nur vermuten, wenn es doofe Fragen stellt oder, naja, dass man denkt, dass es sich eigentlich nur so hervorheben will. Also wissen kann man es, glaube ich, nie genau, was in einem anderen Menschen oder Lebewesen vorgeht. Aber man kann es eben vermuten und denken.
Dass ich erkenne mich wieder, weil es heißt nicht, ich trage jetzt die Klamotten, sondern ich sehe anders aus als der andere und dass mein Gesicht ist anders als das andere Gesicht. Und das ist nicht vom Aussehen die Klamotten gemeint, sondern ich bin ja ich und nicht meine Klamotte oder so.
Anne und Rosa, 3. und 5. Klasse, hatten zwar bisher noch keinen Philosophieunterricht, aber sie sind auf dem besten Weg dahin. In Mecklenburg-Vorpommern gibt es das Schulfach Philosophieren mit Kindern. In anderen Bundesländern wie Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz, Sachsen oder Sachsen-Anhalt heißt es einschränkend Ethik. Christina Calvert philosophiert bundesweit mit Kindern. Philosophie war und ist für die promovierte Philosophin keine elitäre Angelegenheit.
Philosophieren ist wirklich etwas, was man nicht nur als Technik mitbringt, sondern als Bedürfnis mitbringt. Sich zu orientieren in der Welt und dafür Deutung zu finden.
In Mecklenburg-Vorpommern, wo nahezu jeder 5. Erwachsene ohne Beschäftigung ist, wird das Fach Philosophieren mit Kindern, das ab der 8. Klasse dann Philosophie heißt, seit 1993 alternativ zum Religionsunterricht angeboten. Hans-Robert Metelmann, Minister für Kultur und Bildung in Mecklenburg-Vorpommern.
Es kann uns nicht im Unterricht darum gehen, ausschließlich Fachwissen zu vermitteln. Selbstverständlich brauchen wir eine gewisse Basis von Fakten, die wir beherrschen. Wir brauchen besondere Fähigkeiten und Fertigkeiten. Wir müssen lesen, schreiben, rechnen können. Das ist selbstverständlich. Und über dieses Faktenwissen hinaus müssen wir dann auch in der Lage sein, das Wissen, das es noch um uns herum gibt, zu erfassen, zu ordnen. Erstaunlich ist ja, dass wir uns einerseits in den Schulfächern, in den Naturwissenschaften eine sehr hohe Differenzierung nach wie vor bewahren. Wir haben Chemie, wir haben Biologie, wir haben Physik nebeneinander. Man könnte auch sagen, wir machen Naturwissenschaften. Aber andere wichtige Fächer unseres Lebens haben wir dafür in der Schule nicht, jedenfalls nicht als Fach. Wir haben kein Fachgebiet Jura, kein Fachgebiet Psychologie. Wir haben auch im eigentlichen Sinne kein Fachgebiet Medizin. Wir haben vielleicht ein bisschen Humanbiologie, aber wir beschäftigen uns ja nicht mit den Erkrankungen, mit den Risiken für die Biologie. Das spielt ja alles in dem Sinne gar keine Rolle.
Rund 330 Lehrerinnen und Lehrer unterrichten in Mecklenburg-Vorpommern an Grundschulen, Haupt- und Realschulen und maßgeblich an Gymnasien Philosophie. Für evangelische und katholische Religion sind gut 350 Pädagogen im Einsatz. Bis zum Sommer 2004 haben sich 48.000 Schüler zum Alternativfach Philosophie angemeldet und damit mehr als ein Viertel aller Schüler. Wie man mit Kindern philosophiert, sie zur Denkstunde animiert, darüber scheiden sich die Geister. Ist man sich im Abiturfach weitestgehend einig über die Textarbeit und die Lernziele, die schon in Richtung Hochschule weisen, gehen die Meinungen und Ansichten über das Grundschulfach auseinander. Noch einmal Christina Calvert.
Alles das, was formuliert wird, was gedeutet wird von Kindern beim Philosophieren, ist vorläufig. Das weiß ich und das wissen auch die Kinder. Wir stellen also eigentlich unabschließbare Fragen und geben auch unabgeschlossene Antworten. Die Inhalte des Philosophierens sind das, was die Kinder angeht. Ereignisse, Erfahrungen der Kinder, die man mit den vier Fragen, in die Kant die Philosophie einteilt, auch umschreiben kann. Was kann ich wissen? Erkenntnislehre oder warum heißt der Hase Hase? Oder weiß der Hase, dass er ein Hase ist und kein Känguru? Und wie kann er das wissen und woher kann er das wissen? Dann, was soll ich tun? Also Fragen der Ethik oder können Steine glücklich sein oder Blumen glücklich sein? Dann Fragen der Metaphysik, was darf ich hoffen? Da komme ich in den Bereich auch der Theologie, Religion rein, die Frage nach Gott, die Frage nach der Seele, aber auch die Frage nach Zeit zum Beispiel. Dann die vierte Frage, die philosophische Anthropologie, was ist der Mensch, die alle drei anderen Fragen nochmal umfasst.
Aber nicht die Kantsche Philosophie weist hier den Weg, sondern die Methode.
Die Methoden, die ich dabei einsetze, sind auf der einen Seite dienlich, das logisch-argumentative Denken der Kinder zu fördern, Begriffe zu klären und auf der anderen Seite das kreative Denken der Kinder mit anzuregen. Kreatives Denken hier aber als eine Erweiterung der rationalen Kompetenz des Kindes. Also das wäre so die Kurzformel sozusagen, was ist Philosophieren mit Kindern.
Seit gut 4 Jahren kann in Mecklenburg-Vorpommern auch das schriftliche Abitur im Fach Philosophie abgelegt werden. Im Jahr 2003 hatten rund 130 Schüler davon Gebrauch gemacht. Heute dürften es gut 200 sein. Themengebiete sind Erkenntnistheorie und Ethik, die vermehrt auch die Bereiche Wirtschaft und Ethik umfassen. Großes Augenmerk richten viele Philosophielehrer auf den Grundschulunterricht. Hier können sie das Interesse für die Schule des Denkens wecken. In vielen Unterrichtsstunden, ob in Schwerin, Wismar oder Hamburg, gleichen sich die überwiegend praktischen Herangehensweisen. Spielerisch zunächst, aber nicht verspielt, nähert sich die Lehrerin den grundsätzlichen Fragen: Wer bin ich? Was will ich? Und wie bekomme ich das, was ich will, mit meiner Umwelt unter einen Hut? Christina Calvert beginnt immer mit einer Geschichte, die meist aus der Erfahrungswelt der Kinder stammt. Oft ist es eine Fabel oder ein Gleichnis. Dazu werden Fragen gestellt, um die Kinder anzuregen, wiederum eigene Fragen und Gedanken zu entwickeln. Diese Gedanken befördern dann in 3 Schritten das Selbstdenken, Miteinanderdenken und schließlich Weiterdenken.
Ich versuche sogar sehr genau auf sowas einzugehen, weil das Philosophieren sich immer an den Erlebnissen der Kinder orientieren soll. Eins dieser Themen war aber vor kurzem der Tod dieses Mädchens, die verhungert ist. Und da kam ganz klar von den Kindern die Frage: Frau Calvert, das müssen wir unbedingt bedenken, wie konnte das passieren? Und dann versuchen wir, Gründe zu finden. Wir versuchen aber auch, Ethik zu hinterfragen oder auch zu befragen. Was kann dahinter stehen und wie hätte man anders handeln müssen und warum haben zum Beispiel nicht Nachbarn anders gehandelt? Im zweiten Teil, nach dem philosophischen Gespräch, gibt es dann Umsetzung im kreativen Bereich. Das heißt, die Kinder malen Bilder, sie schreiben Geschichten, sie entwerfen Gedichte, zum Beispiel Haikus, oder entwerfen eine eigene Seite, philokids.de.
Nicht alle Lehrer, so hört man hinter vorgehaltener Hand, verbinden mit Philosophie in erster Linie kritisches und freies Denken. Dafür einmal mehr eine gute Gelegenheit, sich den Alltagssorgen der Kinder zu widmen oder auch guten Gewissens recht allgemein über Gut und Böse, Krieg und Frieden zu sprechen. Das Spektrum der schulischen Resultate ist beachtlich. Es reicht von braven Gedanken über Gott und die Welt bis hin zu spitzfindigen Dialogen über die Nützlichkeit der Kunst und selbstverschuldete Unfreiheit.
Dass wir frei denken können. Wir können nicht alles das, was wir denken, in die Tat umsetzen. Also wir könnten jetzt beispielsweise keine kommunistische Partei gründen und damit in den Bundestag ziehen.
Martina Etzroth unterrichtet seit 2001 an der Grundschule in Pampow das Fach Philosophieren mit Kindern. Pampow liegt vor den Toren Schwerins und ist eine beständig wuchernde Neubausiedlung, in der viele Schweriner Arbeit gefunden haben. Kurz nach dem 11. September 2001, als Martina Etzroth ihre ersten Unterrichtsstunden hielt, waren die philosophischen Fragen ihrer Schüler handfester Natur. Ängste vor dem ungreifbaren Terror, Fragen nach Gut und Böse. Im Philosophieren boten sich Möglichkeiten der Alltagsbewältigung.
Vieles hatten sie im Fernsehen gesehen, haben sie gehört. Und das jetzt zu verarbeiten, das erforderte eben auch viele intensive Gespräche. Denn es waren ja auch schwierige Fragen, die die Kinder gestellt haben. Und da habe ich eigentlich das erste Mal gemerkt, wie wichtig auch so ein Fach ist, das eben nicht nur aus Kenntnissen und Wissenszuwachs besteht, sondern über Dinge zu sprechen, die sie hören, bereden, besprechen und die sie auch nicht verstehen.
Es lässt sich darüber spekulieren, ob für viele Eltern, die weitestgehend in der säkularisierten Lebenswelt der DDR aufgewachsen sind, der Philosophieunterricht eine angenehme weltliche Alternative zum beargwöhnten Religionsunterricht darstellt. Darüber, wie man mit Kindern philosophiert, wird viel diskutiert. Wenn auch genaue Rahmenpläne des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur in Schwerin vorliegen, ist doch der jeweilige Unterricht stark von der Persönlichkeit des Lehrers geprägt. In der Grundschule ist die Vorschule des Denkens überwiegend noch erlebnisorientiert und emotional gesteuert.
Mein schönster Augenblick, da sind so herrliche Dinge gekommen, die Kinder genannt haben, erzählt haben oder aufgeschrieben hatten. Und jetzt haben wir ja auch in diesem Jahr haben wir angefangen mit Klasse 1. Da muss man aber noch sehr, sehr viel spielerisch machen.
Spielerisch bedeutet eben auch, aus Geschichten eigene Gedanken zu entwickeln und einer Fabel Bedeutung zu geben, die über Prosaisches weit hinausgeht. In der Pampower Philosophieklasse herrschen Ruhe und Disziplin. Es gibt kein Dazwischenreden, kein nervöses Fußgescharre, also auch keinen Anlass zu der Vermutung, hier seien die Kinder überfordert oder gelangweilt. Philosophie ist hier eine Art Lebenskunde, in der nicht verwegen gedacht, sondern soziales Verhalten und das Miteinander auf sympathische Weise geprobt werden.
Es ist natürlich schwer, wenn die Kinder vom Sport kommen und sich dann in der sechsten Stunde noch aufs Philosophieren einlassen müssen. Aber trotzdem muss ich sagen, geht das ganz gut, weil eben gerade auch diese vierte Klasse sehr interessiert ist. Es gibt auf alle Fälle etliche Schüler, die ganz intensiv mitarbeiten und andere, die sich sehr verhalten zeigen und die ich dann auch oftmals ansprechen möchte, weil ich das Gefühl habe, sie können dem nicht folgen oder sie wollen es auch gar nicht so unbedingt. Und dann ist es eben so, dass ich behutsam frage und natürlich sie dann auch ein bisschen aus der Reserve locke. Wir haben vor allen Dingen jetzt in den letzten Stunden uns mit dem aktuellen Thema befasst, der Tod des Papstes. Irgendwie haben sie ja alle schon mal damit oder haben alle schon einmal Leid ertragen müssen durch den Tod. Wir gehen also auch auf dem kleinen Friedhof hier in Pampow und lesen uns auf den Grabsteinen durch, was da geschrieben steht, an Daten oder an Sprüchen auch. Das ist natürlich dann für die Kinder auch sehr intensiv, weil sie ja sonst mit dem Friedhof in dem Sinne noch nicht so vertraut sind.
Am Geschwister-Scholl-Gymnasium in Wismar unterrichtet Steffen Lorenz in der 9. Klasse das Fach Philosophie. Am Anfang der Stunde sortiert eine Schülerin Bauklötze in einen Kasten. Da und dort wird gekichert und gewitzelt. Langsam kommt ein Gespräch in Gang und gewinnt an Eigendynamik. Vom Nutzen der Kunst ist die Rede, auch vom Nutzen scheinbar nutzloser Dinge. Ein Text von Rüdiger Safranski über Schiller wird gelesen. Die Tafel bleibt überwiegend leer. Nur ein paar Stichpunkte fassen die Diskussion zusammen.
Warum ist denn das unnützlich? Weil, ich meine, so ein kleines Kind, das findet das total schön, oder nicht?
Mit Baumkästen zu spielen ist nur deshalb unnütz, oder wir finden, dass es unnütz ist, weil es nichts abwirft. Also man hat hinterher kein Produkt. Also wenn ich mit Baumkästen spielen will, dann spiele ich mit Baumkästen und habe dann was für mich gemacht. Habe aber kein Produkt, was ich weiterhin verwenden kann oder wovon ich was habe, materiell.
Gut, das heißt, wenn es einen Zweck hat, wo liegt der?
In der Kreativität.
Also?
Ja, das ist jetzt Zweck an sich?
Ja, na klar.
Ja. Im Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur begrüßt man diese Unterrichtsform. Minister Hans-Robert Metelmann, ein den Humanwissenschaften zugetaner Mediziner, sieht in dem Unterrichtsfach eine sinnvolle Ergänzung.
Gerade in Zeiten, die uns in schwieriger Situation sehen, wann hatten wir Zeiten, in denen wir nicht in schwierigen Lebensumständen waren, nun gut, wird vielen bewusst, dass wir, wenn wir gerade schon entscheiden müssen, wohin wollen wir eigentlich gehen, wie soll sich das Land entwickeln, welche Perspektiven haben wir, dass man sich dann noch damit beschäftigen muss, welche Perspektiven gibt es denn überhaupt? Und wie können wir diese Perspektiven bewerten und auf welche Entscheidungsgrundlagen stellen wir denn dann unsere Entscheidung, das soll der Weg des Landes sein oder das soll mein ganz persönlicher Weg sein. Und deshalb habe ich im Augenblick nicht den Eindruck, dass das Fach Philosophie mit Kindern oder Philosophie überhaupt in Frage steht.
An der Grundschule in Pampo ebenso wie am Gymnasium in Wismar sind sich die Lehrer einig darüber, dass Philosophieren nicht schadet und die Gedanken im Fluss hält. Unbestritten ist, dass Jugendliche, die über Jahre den Philosophieunterricht besucht haben, besser und folgerichtiger argumentieren können. Vor allem können sie eines, mutig und tabufrei denken.
Ohne Selbstdisziplin ist einfach nichts zu machen. Wenn man sich nicht zu irgendwas, zu irgendeiner Arbeit, zu irgendeiner Kunst, wie auch immer, diszipliniert, kommt man ja nicht vorwärts. Und wir verfallen aber, oder die Leute, die nicht wirklich Selbstdisziplin gelernt haben, glaube ich, verfallen dahin, dass sie sich von anderen disziplinieren lassen, ohne zu wissen, was sie eigentlich für sich wollen.
Ich hatte vor kurzem ein Gespräch mit einer Schülerin, die inzwischen in der 8. Klasse ist und die tatsächlich seit 8 Jahren dann Philosophieren mit Kindern macht. Und ich habe sie gefragt, warum machst du das eigentlich? Warum sitzt du hier immer noch und du könntest so viele andere Sachen machen? Warum machst du immer noch Philosophieren mit Kindern? Und sie hat für sich formuliert, weil es etwas ist, was mir erstens Spaß bringt. Damit ist nicht Freizeitpädagogik gemeint oder Spaßpädagogik. Aber ich glaube, dass wenn man etwas macht, was das Denken in Bewegung setzt und wenn man daran Spaß hat, dann hat man viel geschafft. Und weil es ihr hilft, sich zu orientieren. Und wenn ein Schüler das so formulieren kann, dann habe ich genau das geschafft, was ich wollte. Mich hat eine Schülerin mal gefragt, Frau Kalbert, was würdest du eigentlich machen, wenn wir nicht so gut wären? Und da habe ich gedacht, okay, das ist es.
Philosophieren mit Kindern, ein Beitrag von Sven Arnert.
Deutschlandradio Kultur. Überall in Deutschland. In Dessau auf 97,4.
Uhr, die Nachrichten.